Sie hören den Kurier.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic. It angered and appalled millions of Americans across the political spectrum. I want to be very clear. I unequivocally condemn the violence that we saw last week. Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement. Making America great again has always been about defending the rule of law.
Donald Trump hat wieder zu uns gesprochen. Er verurteilt die Stürmung des Kapitols von letzten Mittwoch, diesmal ohne Liebesbotschaft für die Vandalen, und ruft zum Einhalten von Gesetzen auf. Auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft gibt sich Trump jetzt doch ungewohnt soft. Wie es um ihn und seine Zukunft steht, darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Daily Podcasts vom Kurier. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und bevor wir nach Amerika schauen, noch ein kurzer Blick nach Österreich, das sich heute großteils weiß vom Neuschnee zeigt. 3.510 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden hier heute früh gemeldet. Und noch hat die Regierung nicht entschieden, wie es mit dem Lockdown weitergehen soll. Frühestens morgen, eher aber am Samstag, sollen wir dann mehr erfahren. Auch in Amerika kämpft man mit dem Coronavirus, aber die Medienhäuser sind voll von Meldungen über Politik. In weniger als einer Woche soll Joe Biden als neuer Präsident angelobt werden. Aber noch vorher wollen Volksvertreter in Washington den aktuellen Präsidenten seines Amts entheben. Nach dem Sturm aufs Kapitol durch hunderte Trump-Anhänger sind die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt stark erhöht worden. Überall sieht man Uniformierte. 20.000 Nationalgardisten sind zum reibungslosen Ablauf der politischen Ereignisse der nächsten Tage nach Washington D.C. berufen worden. Die Ereignisse, zu deren Schutz sie gekommen sind, können durchaus als historisch eingestuft werden. Denn neben der Angelobung des Neuen geht es auch um die Amtsenthebung des aktuellen Präsidenten. Nach dem Schock vom vorigen Mittwoch haben die Demokraten offenbar beschlossen, das Momentum zu nutzen und es noch einmal mit einem Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump zu versuchen. Das erste, im Jahr 2019, endete bekannterweise mit einem Freispruch. Spätestens seit der Abstimmung gestern im Kongress ist klar, Donald Trump ist der erste Präsident mit zwei Impeachment-Verfahren. Zwei Präsidenten vor ihm wurden in einem solchen Verfahren schon mal freigesprochen. Andrew Johnson 1868 wegen einem Streit mit dem Kongress bezüglich dem Umgang mit den Südstaaten und Schwarzen nach dem Bürgerkrieg und 1998 Bill Clinton wegen Meineids nach der Lewinsky-Affäre.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Präsident Nixon wurde auch impeached, und zwar wegen des Watergate-Skandals. Aber er hat sich mit seinem Rücktritt 1974 einem Schuldspruch entzogen.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Um ein bisschen Licht in die Sache zu bringen, wie es aktuell um die Chancen von Donald Trump steht, ist jetzt Paul Schwierer-Eigner virtuell bei mir im Studio. Paul ist Politikwissenschaftler und wer auf Twitter ist und sich für US-Politik interessiert, kennt ihn wahrscheinlich wegen seinen deutschsprachigen Erklärungen, Analysen und Einblicken in die Washingtoner Polit-Szene. Er tweetet als Pablo Diabolo laufend zu Trump, Kongress und was sonst noch so passiert in den Vereinigten Staaten. Hallo Paul.
Hallo Carlo.
Also Donald Trump muss sich jetzt also noch einmal einem Impeachment-Verfahren stellen, obwohl seine Tage als Präsident eigentlich eh schon gezählt sind. Und der Vorwurf lautet Anstiftung zur Revolte. Trumps Gegner im Kongress glauben, dass es nicht zu dem Ansturm aufs Kapitol am 6. Jänner gekommen wäre, hätte er nicht immer wieder indirekt zum Kampf gegen die Wahlergebnisse aufgerufen. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, für was kann ein Präsident überhaupt impeached werden und was heißt impeached werden eigentlich?
Ja, also impeached werden heißt, dass der Kongress eine Amtsenthebung vorschlägt. Amtsenthebung gibt es gegen Präsidenten, aber auch gegen andere hohe Bundesbeamte, zum Beispiel gegen hohe Richter. Es hat erfolgreiche Amtsenthebungen gegen Richter gegeben, aber es hat noch keine erfolgreiche Amtsenthebung gegen Präsidenten gegeben. Also das wäre eine Premiere, wenn das dieses Mal denen gelänge, die ihn loshaben wollen. Definiert ist das nicht ganz genau, was, also es gibt schon einen genauen Wortlaut, aber das ist immer Auslegungssache. Man kann vom Amt enthoben werden für hohe Verbrechen und Fehlverhalten, heißt das im Originaltext. Aber es liegt natürlich immer bei den politischen Mehrheiten, das zu definieren. Also Bill Clinton in den 90er Jahren ist zum Beispiel, da war der Amtsenthebungsantrag deswegen, weil er in einem Prozess gelogen haben soll. Bei Trump geht es jetzt darum, dass er zur Aufruhr, zur gewaltsamen Übernahme der Macht aufgerufen haben soll. Mhm. Also das sind sehr unterschiedliche Delikte, die da impeached werden, hängt immer von den politischen Verhältnissen ein bisschen ab.
Und also neben diesem Impeachment ist ja auch der 25. Verfassungszusatz im Raum gestanden. Ist der jetzt komplett vom Tisch und wie hätte der abgehalten werden können?
Ja, der 25. Verfassungszusatz sieht vor, dass Präsidenten, die amtsunfähig sind, das kann physisch amtsunfähig sein, kann aber auch psychisch amtsunfähig sein, dass die Mehrheit der Regierung, also des Kabinetts, auf Vorschlag des Vizepräsidenten, der Vizepräsidentin beschließen kann, dass der Präsident, die Präsidentin sein Amt verliert. Dagegen könnte der Präsident oder die Präsidentin, wenn er oder sie zum Beispiel nicht im Koma liegt, weil das ist eigentlich die Präzedenz, für die das geschaffen wurde, könnte dagegen berufen, dann bräuchte es im Kongress noch einmal ein Überstimmen dieser Berufung. Also das wäre auch ein nicht ganz unkomplizierter Prozess, aber trotzdem die schnellste Variante gewesen, Trump loszuwerden. Und der Vizepräsident selber hat das aber schriftlich vom Tisch gewischt und hat gesagt, also das kommt überhaupt nicht in Frage, weil der Trump ist eh bald weg und außerdem gibt es keinen ausreichenden Anlass dafür.
Mhm. Okay, also deswegen jetzt das Impeachment-Verfahren, das am Montag offiziell gestartet wurde und jetzt am Mittwoch wurde abgestimmt im Kongress. Da haben 229 Abgeordnete gegen 196 Abgeordnete für dieses Amtsenthebungsverfahren gestimmt. Damit wird es eingeleitet und das findet dann im Senat statt. Und im Kongress haben die Demokraten die Mehrheit, also dass diese Resolution jetzt angenommen wird, ist wenig überraschend. Aber trotzdem, es haben immerhin 10 republikanische Abgeordnete zugestimmt. Was ist der Grund, warum Republikaner jetzt zustimmen, dass der republikanische Präsident impeached wird am Ende seiner Amtszeit? Und kann man daraus irgendeine Richtung für dieses Verfahren dann im Senat absehen?
Also es wird wahrscheinlich unterschiedliche Gründe geben, dass die 10 Republikaner, Republikanerinnen gestern diesem Antrag zugestimmt haben. Man muss dazu sagen, 10 sind ein sehr kleiner Anteil der Fraktion, die haben über 200 Abgeordnete, also das ist ein sehr geringer Prozentsatz. Trotzdem gab es noch nie ein Amtsenthebungsverfahren, bei dem so viele Abgeordnete der eigenen Partei des Präsidenten im Haus für dessen Amtsenthebung gestimmt haben. Also das ist ein bisschen so, je nachdem, wie man es einordnen will. Die Gründe sind, ja, bei manchen werden es Gewissensgründe sein, nehme ich einmal an. Man darf nicht vergessen, diese Abgeordneten sind vor einer Woche vor einem bewaffneten Mob selber geflohen. Also das hat die auch physisch betroffen. Mhm. Das wird schon einige von denen auch nicht so gefallen haben. Es gibt aber auch strategische Gründe aus republikanischer Perspektive, das zu tun. Denn wir sehen, dass die Zustimmung zu Trump in den letzten Wochen ziemlich abgenommen hat in der Bevölkerung. Also es war ja immer so bei 40-45% die Zustimmungsrate von Trump und jetzt ist sie um circa 10% gefallen. Was heißt das? Das heißt für Abgeordnete, dass sie auch wissen, dass sie als Abgeordnete einer Trump-Partei, wenn sie in knappen Bundesstaaten oder in knappen Bezirken selber ihr Mandat haben, dass sie da wahrscheinlich ein Zeichen setzen müssen, um beim nächsten Mal wiedergewählt zu werden. Also eine Mischlage aus diesen Motiven. Plus drittes Motiv, und da komme ich auch zum Senat, viele von den alteingesessenen Republikanern und Republikanerinnen glauben, dass die Republikaner nur ohne Trump wieder mehrheitsfähig werden können, nachdem was Trump da in den letzten 2 Wochen aufgeführt hat und finden deswegen, er muss politisch unschädlich gemacht werden. Wie könnte er politisch unschädlich gemacht werden? Der Senat kann nicht nur den Präsidenten, die Präsidentin des Amtes entheben, sondern auch gleichzeitig, und zwar mit einer geringeren Mehrheit, beschließen, dass es ein Amtsverbot auf Lebenszeit gibt. Mhm. Und das ist eigentlich die einzige Variante, wie Trump, der an der republikanischen Basis nach wie vor sehr hohe Zustimmungswerte hat, also 35% der Amerikanerinnen sind ja 60-70% der republikanischen Basis. Also Trump ist nach wie vor der Parteiführer und nur ein formales Amtsverbot könnte ihn davon abhalten, 2024 noch einmal kandidieren zu können. Also ja, das ist auch ein bisschen der innerrepublikanische Grund sozusagen von denen, die da gerne wieder Wahlen gewinnen würden als republikanische Partei, aber auch selber als Personen natürlich Ambitionen haben, diese republikanische Partei unter ihre Kontrolle zu bringen und dadurch möglicherweise auch selber Präsidentin werden zu können.
Hast du Ideen, wer diese Personen sein könnten, oder hat sich da schon was herauskristallisiert, wer sich da Hoffnungen macht auf eine Kandidatur?
Ja, also es gibt die sehr Trump-nahen, na gut, eigentlich waren alle in den letzten Jahren Trump-nah, aber es gibt besonders Trump-nahe. Da gibt es ein paar junge Senatoren aus dem Süden. Josh Hawley aus Missouri war in den letzten Tagen immer wieder in der Auslage, weil er als einer der Ersten gesagt hat, er wird gegen die Zertifizierung des Biden-Wahlsiegs stimmen. Mhm. Tom Cotton aus Arkansas ist ein zweiter junger Republikaner aus dem Süden, die Ambitionen haben. Also das sind so die ganz Trump-nahen. Und dann gibt es schon auch in den Reihen derer, die jetzt sich mehr oder weniger laut gegen Trump aufzutreten trauen, einige, die sich dieses Amt oder diese Parteiführung und später auch das Präsidentenamt zutrauen würden. Eine, die ich nennen möchte, ist Liz Cheney. Mhm. Das ist quasi die Wortführerin von denen, die gestern im Repräsentantenhaus als Republikanerinnen für die Amtsenthebung gestimmt haben. Liz Cheney ist eine Abgeordnete aus Wyoming und kommt aus einer sehr wichtigen politischen Familie. Ihr Vater ist der ehemalige Vizepräsident Cheney, der war schon in den 70er Jahren Stabschef des Präsidenten und dann war er mal Verteidigungsminister und später dann eben Vizepräsident. Und Liz Cheney ist eine Abgeordnete, die schon länger sehr ambitioniert ist, ist die höchstrangige Frau der Republikaner, Republikanerinnen im Haus. Und die ist sozusagen eine von denen, die auf der weniger Trump-mäßigen republikanischen Schiene sich da Hoffnungen machen.
Mhm. Ganz schlicht und technisch gesehen, wie geht's jetzt weiter? Also der Kongress hat abgestimmt, jetzt müssen die das weiterleiten an den Senat und dann?
Ja, also der Senat kommt erst am 20. Jänner, das ist der Tag der Angelobung von Joe Biden, wieder zusammen. Könnte, wenn das viele Senatoren wollten, auch früher tagen. Das hat aber gestern der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell zurückgewiesen. Der hat gesagt, wir machen da jetzt nicht irgendwelche vorgezogenen zusätzlichen Senatssitzungen, sondern das wird regulär erst am 20. Jänner begonnen. Also die Zeitschiene heißt 20. Jänner Angelobung Biden, 20. Jänner Start des Impeachment-Verfahrens im Senat. Mhm. Im Senat braucht es dann eine Zweidrittelmehrheit für dieses Impeachment-Verfahren. Und wie lange das dauern wird, bis es zur Abstimmung kommt, das hängt sehr stark davon ab, was die Republikaner und Republikanerinnen dort machen. Wenn die das schnell erledigt haben wollen, entweder schnell ablehnen oder schnell zustimmen, dann kann das auch binnen von ein paar Tagen oder ein paar wenigen Wochen gehen. Aber wir haben auch schon Impeachment-Verfahren gehabt, die monatelang gedauert haben. Also
du hast jetzt gerade gesagt, dass es theoretisch noch möglich wäre vor dem 20. Jänner, aber eigentlich praktisch so gut wie unmöglich. Vielleicht hören wir uns kurz dazu an, was die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez dazu sagt, dass Donald Trump eh nur noch ein paar Tage im Amt ist und warum man aber trotzdem jetzt auf den letzten Metern noch die Reißleine ziehen sollte.
What happens now? We know that Donald Trump cannot be president. We know that we cannot wait until January 19th. We cannot wait until January 20th. We cannot wait until Inauguration Day. He cannot be president right now. He should not have been president yesterday. He should not have been president the night of the attack.
Also AOC, wie sie genannt wird, die populäre Demokratin, ist dafür, dass es sofort passiert und dass es passiert. Manche aus der Republikanischen Partei sind auch dafür. Aber wie viele republikanische Senatoren müssten denn jetzt Trump schuldig sprechen in dem Verfahren, damit ein Impeachment durchgeht?
Ja, also es braucht im Senat, im Gegensatz zum Abgeordnetenhaus, da brauchten wir nur eine einfache Mehrheit für die Einleitung des Verfahrens. Im Senat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das ist deswegen schwierig, weil der Senat im Moment 50-50 demokratisch und republikanisch besetzt ist. Also da fehlen 17 Republikaner und Republikanerinnen. Wir wissen momentan explizit und ausgesprochen von 3 oder 4, je nachdem, wie man sie interpretiert, dass sie für die Amtsenthebung stimmen wollen. Einer davon ist aber der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell, und der ist ja so ein bisschen der Machiavelli in der amerikanischen Politik. Der weiß normalerweise, was er macht, und hat seine Schachzüge gut geplant und würde da wahrscheinlich, so die Annahme, nicht alleine sich hinaustrauen, wenn er nicht wüsste, dass er einige weitere Kollegen und Kolleginnen hinter sich hat. Also momentan stehen wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 55 und 60. Und es wird sehr stark von den Debatten der nächsten Tage oder Wochen, je nachdem, wie lange das Verfahren dann auch dauert, abhängen, ob diese Mehrheit zustande kommt oder nicht. Das ist momentan schwer zu sagen, aber ganz leicht ist es nicht, dieses Quorum zustande zu bringen. Ein Satz noch zu einer anderen Möglichkeit, die es vielleicht leichter machen könnte. Die Zweidrittelmehrheit im Senat muss nicht von allen, sondern nur von den anwesenden Senatoren, Senatorinnen sein. Und für manche könnte es ein Ausweg sein, hinauszugehen oder gar nicht einmal da zu sein. Missing in Action haben das auf Twitter ein paar Leute ironisch genannt. Also das könnte sein, dass da ein paar sich diesem schwierigen Votum, mit dem sie einerseits die republikanische Basis erzürnen, aber andererseits der Mehrheit der Wähler, Wählerinnen wahrscheinlich gefallen würden, dass sie sich dem entziehen, indem sie einfach nicht da sind. Das würde das Quorum senken.
Die Aussagen von manchen Republikanern sind ja auch so interpretiert worden, dass sie vielleicht jetzt einfach Druck auf den Präsidenten ausüben wollen, dass er quasi selber zurücktritt. Könntest du dir das vorstellen?
Naja, also wenn die Amtsenthebung gelingt, dann ist das Heikle für Trump das Amtsverbot. Also das wird ihn wirklich, und zwar unwiderruflich, von jeder weiteren Kandidatur ausschließen. Und das war schon auch einer der Gründe, ganz ursprünglich, warum das Amtsenthebungsverfahren aus strategischer Sicht eingeleitet wurde, um Druck aufzubauen. Einerseits Druck auf Pence, von dem man wollte, dass er zuvorkommt, indem er dieses von dir angesprochene 25. Amendment mit der Regierungsamtsenthebung von Trump hat. Andererseits auf Trump selber, der verliert mit der Amtsenthebung, würde er das Amt nicht mehr verlieren, weil das ja schon nach seinem Amtsverlust wäre, aber er würde sein präsidentielles Einkommen verlieren, das die Präsidenten lebenslang ausgezahlt bekommen. Er würde einen Zuschuss fürs Büro verlieren, aber viel schlimmer. Er würde, wenn gleichzeitig auch der Amtsverlust auf Lebenszeit und das Antrittsverbot beschlossen würde, dann dürfte er nie wieder antreten. Und das ist schon noch eine Variante, die diskutiert wird, dass er dem zuvorkommen könnte, weil er 2024 wieder kandidieren will. Aber da gibt es auch alle möglichen Varianten von Interpretation.
Er selbst ist ja jetzt aufgetreten in einem Video, das übers Weiße Haus auch auf Twitter verbreitet wurde. Da hat er sehr soft zur Einheit aufgerufen und zur Deeskalation. Ist das Kalkül? Warum macht er das jetzt?
Die Interpretation dazu, die ich am meisten gelesen habe und der ich am meisten Glauben schenke, abgesehen davon, dass man bei Trump nie weiß, was er am nächsten Tag sagt, ist schon, dass das auch eine juristische Strategie sein könnte. Man darf ja nicht vergessen, Trump wird ja neben seinem Amtsenthebungsverfahren, auch wenn er nicht mehr Präsident ist, mit massiven juristischen Verfahren zu kämpfen haben, die über das hinausgehen, was wir schon haben. Wir haben schon mehrere Verfahren in einigen Bundesstaaten, die gegen ihn laufen, und wahrscheinlich hat er am 6. Jänner mit diesem Aufruf zur Gewalt, so wie das interpretiert wird, oder zum Sturm des Kapitols auch gegen Bundesgesetze verstoßen, und darauf stehen ganz massive Strafen. Einer der hohen Verfassungsexperten in den USA, die ich in den letzten Tagen dazu gehört habe, hat gesagt, Trump fürchtet sich davor, dass er demnächst in der Jumpsuit, also hinter Gittern herumlaufen wird. Und also ich glaube, dass dieses Video, dass es da immer wieder Leute gibt, die ihm sagen, du musst jetzt kalmieren, weil das hilft dir in den anstehenden Gerichtsverfahren, die nach deiner Präsidentschaft auf dich zukommen werden.
Gut, wir werden das weiter beobachten. Vielen Dank, Paul Schwerer-Aigner, für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Today I am calling on all Americans to overcome the passions of the moment and join together as one American people. Let us choose to move forward united for the good of our families, our communities, and our country.
Was Trump in dem versöhnlichen Video vom Mittwochabend sagt, klingt ähnlich wie die Worte, die der designierte Präsident Joe Biden zuletzt an die Bevölkerung gerichtet hat. Wie US-Medien berichten, soll Donald Trump nur unter großem Druck seiner Berater zugestimmt haben, diese Worte vor Kameras vorzulesen. Aber wie wir vorher im Interview gehört haben, steckt dahinter wohl vor allem juristisches Kalkül. Wagen wir am Schluss noch mal kurz den Blick auf die Vandalen von voriger Woche. Ihr kennt ja wahrscheinlich Chuck Norris, den Mann, über den gesagt wird, dass er zweimal bis unendlich gezählt hat und der ein Feuer entfachen kann, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt. Es sind Gerüchte aufgekommen, dass der Schauspieler unter den Kapitolstürmern gewesen sein soll. Auf einem Foto schaut einer der Eindringlinge dem Action-Hero aus den 80ern auch ziemlich ähnlich. Aber offenbar war er es nicht, behauptet er zumindest auf Twitter in unserem Tweet des Tages. Das war ich nicht. Ich war nicht dort. In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz für Gewalt. Ich bin für Law and Order und werde es immer sein. Klingt gar nicht so wie ein Actionheld, der sein Geld mit Kampfszenen gemacht hat. Sein Sprecher übrigens hat gesagt, der Typ, der beim Sturm aufs Kapitol dabei war, schaut ihm zwar ähnlich, aber, Zitat, Chuck ist viel fescher. Das war's für heute aus dem Daily Studio. Vielen Dank an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt und Elias Nadmesnik für die Produktion dieses Podcasts, den ihr auf Apple Podcast, Fio oder Spotify abonnieren und bewerten könnt. Habt ihr Anregungen, Beschwerden oder Ideen, dann könnt ihr uns auf daily@kurier.at ein Mail schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Entlassen will ich euch mit diesem schönen Stück Musikgeschichte, das die Honey Drippers 1973 im Protest gegen Präsident Nixon geschrieben haben. Impeach the President. So long, bis bald.
Know about.